George Whitefield und John Wesley waren beide Prediger zur Zeit der Erweckungen im 18. Jahrhundert. Und sie hatten einen Wettkampf. Man könnte im Modernen sagen, sie hatten eine Challenge untereinander. Und wenn du die vielleicht zu beiden kennst, denkst du, die hatten doch unterschiedliche Überzeugungen zur Souveränität Gottes, im Zusammenhang mit der Rettung der Menschen. Haben sich darum gestritten, wer vielleicht mehr Bekehrung hat? Nein, ihr Wettkampf war ein gesunder. Ihr Wettkampf lag darin, wer in der Predigt den Menschen kleiner und Gott größer machen kann. Wer den Menschen geringer und Gott herrlicher. Die Menschheit als einen absoluten Bettler und den dreieinigen Gott als den reichsten Wohltäter. Das war ihr Ziel, ihre Lebensaufgabe. Und es ist auch die Grundlage für jeglichen Dienst. Wenn du treu und effektiv in deinem Dienst sein musst, musst du das verstehen, dass der Mensch unglaublich klein ist und Gott groß ist. Und dazu wollen wir heute einen Abschnitt aus 2. Mose 3 studieren. Dieser Abschnitt, könnte man sagen, ist das Herz von dem zweiten Buch Mose. Und der Titel der Predigt ist, wer bin ich und wer bist du? Und ich will euch vielleicht gleich kurz erklären, warum der Titel so lautet ist, und dann wollen wir in den Text hineinsteigen. Lasst uns dazu die Verse 10 bis 13 lesen und zwei Fragen beobachten. Die Verse 10 bis 13 lesen und zwei Fragen beobachten. Und dann werdet ihr sehen, warum die Predigt auch so heißt, wer bin ich und wer bist du? Dort heißt es, 2. Mose 3, Vers 10 bis 13. So geh nun hin, dann will ich dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? In diesem Text, der kann sich gut aufgliedern, an zwei Fragen. Die erste Frage, die Mose stellt, ist die Frage, wer bin ich? Und das wird auch unser erster Predigtpunkt sein, wer bin ich? Die zweite Frage ist in Vers 13, und nachher sagt er, wenn sie mich fragen werden, was soll ich ihnen sagen, wenn sie mich fragen werden, was ist sein Name? Und das ist der zweite Punkt unserer Predigt heute. Wer bist du? Wer ist Gott? Und das sind zwei grundlegende Fragen, aber die wir so gerne auslassen. Und die Ignoranz von Gott ist der Grund für viele Schwachheiten in der Gemeinde. Die Ignoranz von Gottes Wegen ist eine Quelle für Schwachheit in der Gemeinde. Und ich meine, wir wollen oftmals ganz praktische Antworten, ganz praktische Tipps für Kindererziehung, für die Ehe und für die Arbeit. Aber die Lehre von Gott und von den Menschen scheint uns so unpraktisch und teilweise unwichtig zu sein. Wir wollen manchmal einfach nur ganz schnelle Lösungen für unsere Probleme. Und was wir dabei nicht sehen, ist oft, dass die Lösungen in der Erkenntnis Gottes liegen. Und heute werden wir sehen, dass es nichts Praktisches gibt, als darüber nachzudenken, wer wir sind und wer Gott ist. Ein Satz von Calvin ist sehr berühmt, das waren die ersten Sätze in seinem Werk der Institutio. Dort sagt er, alle unsere Wahrheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde eigentlich zweierlei. Die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Er sagt, wenn es irgendeine Weisheit gibt, die wirklich Weisheit genannt werden darf, dann liegt sie in diesen zwei Fragen, in der Erkenntnis Gottes und der Selbsterkenntnis. Und das ist, was wir heute machen wollen. Wir wollen die Selbsterkenntnis uns anschauen und die Erkenntnis Gottes, indem wir diese zwei Fragen durchgehen. Wer bin ich und was ist sein Name? Lass uns zum ersten Punkt kommen. Die Frage auf wer bin ich, beantwortet Gott mit du bist vollkommen abhängig. Und wir sind in 2. Mose, die Verse 10 bis 12. Hier werden wir erkennen, dass der Mensch vollkommen unfähig ist und vollkommen abhängig von Gott ist. Lass uns doch mal in diese Verse reinschauen. Mose sagt in Vers 11, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Warum stellt Mose diese Frage? Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Wir müssen uns kurz erinnern, was vorher passiert ist. Wir haben es ja in diesem Text gelesen. Mose war als Schafhirte unterwegs. Schon eine Weile ist er in dem Land Midian. Und er kommt in den Berg Gottes. Und auf einmal erscheint Gott ihm in der Feuerflamme. Und er spricht mit ihm. Warum spricht Gott mit ihm? Weil jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo er das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten retten will. Und in Vers 8 haben wir gelesen, da sagt Gott zu ihm aus dem Dornbusch und sagt, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und ein weites Land. Ich meine, als Mose diese Worte gehört hat, wo Gott sagt, ich bin herabgekommen, um sie zu erretten, hat bestimmt Mose innerlich gejubelt. Na endlich, hurra, Gott ist gekommen, um zu retten. Und dann lesen wir weiter in Vers 10, was sagt Gott? So geh nun hin. Und Moses bestimmt in diesem Moment, was, wer, ich soll gehen? Gott hat gesagt, ich bin herabgekommen, um sie zu retten. Und Gott sagt zu ihm, so geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Und das ist sozusagen diese Grundlage für die Frage, wer bin ich? Mose wollte, dass das Volk Israel gerettet wird. Und dann kommt Gott und sagt, ich will sie retten. Und Gott sagt, so geh du nun hin. Und er fragt, wer bin ich, dass ich gehen sollte? Und das ist eine richtig gute Frage. Ich meine, er hat Angst. Schaut hier im Text, was wird der Pharao mit ihm tun? Deswegen erwähnt Mose den Pharao. Er hat Angst vor dem Pharao, vor sein Angesicht zu treten und zu sagen, lass mein Volk ziehen. Und andererseits sieht er auch seine Unfähigkeit und sagt, wie sollte ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Mose fühlt sich nicht als der Richtige für diesen Auftrag. Ich meine, wir wissen, es gibt keinen Besseren als Mose. Gott hat ihn vorbereitet für diesen genauen Auftrag. Aber trotzdem fühlt er sich unglaublich unfähig. Und er ist dazu sogar noch ein Mörder. Er hat einen Mann erschlagen. Und wie soll er diesen großen Auftrag erledigen? Und jetzt eine Frage an dich. Wie würdest du Mose in diesem Moment ermutigen? Würdest du ihm sagen, du schaffst es schon. Oder ich glaube an dich. Oder du kannst es, fang einfach an. Ich meine, wir würden versuchen, Mose aufzuzeigen, was für ein toller Kerl er doch ist. Was für eine gute Ausbildung er hat und wie er gut hier die 40 Jahre in Midian Hirte gelernt hat. Wir würden ihm Mut machen, Motivation geben. Aber Gott ist da ganz anders. Welche Antwort gibt Gott und wie ermutigt er ihn? Schaut mal in Vers 12. Da sprach er, ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Warum? Weil Mose Hilfe braucht. Seine Bedenken sind richtig. Er sollte Angst vor Pharao haben. Er sollte Angst vor seiner Unfähigkeit zu haben, weil er ist es nicht fähig. Er wird nicht sein Volk schaffen, rauszuführen. Deswegen ist die einzige Ermutigung, die Gott ihm gibt, er sagt, ich will mit dir sein. Mose hat wirklich jeden Grund, Angst zu haben. Aber diese Angst muss mit Vertrauen auf Gott ersetzt werden. Er hat berechtigt Angst vor dem Pharao. Aber er muss wissen, dass Gott mit ihm sein wird. Und wenn der Pharao an ihn herangehen will, muss er an Gott vorbei. Und lass uns hier tatsächlich einen kurzen Abstecher machen über diese Wahrheit, bevor wir zum Text zurückkommen. Weil diese Wahrheit, wo Gott sagt, ich will mit dir sein, wird mehr als 100 Mal in der ganzen Schrift wiederholt. 100 Mal sagt uns Gott, ich will mit dir sein. Also es ist nicht eine Wahrheit, die irgendwie ganz unwichtig ist, sondern es ist eine zentrale Wahrheit. Gott sagt immer und immer wieder, ich will mit dir sein. Vielleicht kennt ihr die Stelle aus Josua. In Josua 1, Vers 5 sagt Gott zu Josua, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Und ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Warum muss Josua das wissen? Weil er vor einer unmöglichen Aufgabe steht, das verheißene Land an ihn zu nehmen. Und in der Schrift werden wir immer und immer wieder daran ermutigt, unsere Abhängigkeit zu sehen. Die Kraft liegt nicht in uns, sondern in der Tatsache, dass Gott mit uns ist. Und diese Wahrheit hat gewaltige Folgen. In Matthäus 28, Versen 18 bis 20, das ist der Missionsbefehl und kurz, also wo Jesus uns als Gemeinde den Auftrag gibt, lesen wir folgende Worte. Und Jesus trat dazu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann ist unser Auftrag: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist ein großer Auftrag. Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Macht. Geht hin, macht zu Jüngern, tauft, lehrt sie. Und wie ermutigt er uns? Sagt er: Und ihr seid stark genug, ihr schafft das schon? Nein. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Jesus hat zu Mose im Dornbusch gesagt: Gehe hin. Und hier spricht zu uns auch als Gemeinde: So geht nun hin. Wir haben einen Auftrag als Christen. Wir müssen das Evangelium der ganzen Welt verkündigen. Und dieser Auftrag ist extrem schwierig. Und deswegen sagt Jesus zu Mose, wie auch zu uns: Ich will mit dir sein. Ich bin bei euch alle Tage. Wir können nicht sogar versuchen, alleine die Welt zu retten. Es ist unmöglich. Wir können nicht aus eigener Kraft und aus eigenem Mut treu von Jesus erzählen. Wir können nicht Menschen retten. Der Einzige, der uns dazu fähig macht, ist Gott. Und lass uns zurückgehen zu 2. Mose. Wir haben gesehen, dass wie Gott ihn ermutigt ist durch diesen Satz: Ich will mit dir sein. Und dann redet er noch weiter. Und Vers 12 sagt er weiter: Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Also es geht um ein Zeichen. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Gott zeigt dem Mose noch mehr seine Abhängigkeit auf. Gott will ihm ein Zeichen geben, um ihm zu zeigen, dass auf ihn wirklich Verlass ist. Okay, und was würden wir an dieser Stelle erwarten? Wenn Gott sagt: Ich will dir ein Zeichen geben, schau hier ist ein Wunder, deswegen kannst du mir glauben. Aber was für ein Zeichen gibt Gott dem Mose hier? Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Wann wird das Zeichen passieren? In Zukunft. Das ist nicht ein Zeichen für jetzt, sondern für die Zukunft. Das wird das Zeichen sein, das ich dich gesandt habe. Wenn du sie herausgeführt hast, werdet ihr wieder an diesem Berg Gott dienen. Ist das nicht irgendwie komisch und unerwartet? Ich meine, wie oft wollen wir ein Zeichen, bevor wir uns für etwas entscheiden? Wir wollen eine Garantie, dass nichts schief läuft und dass wir am Ende gut herauskommen und dastehen. Aber Gott gibt dem Mose kein solches Zeichen. Sein Zeichen ist mehr eine Probe für den Glauben von Moses. Gott sagt zu ihm: Vertrau mir und ich werde mich als herrlich erweisen. Vertrau mir und ich werde mein Ziel erreichen. Gott gibt Mose hier nicht eine Wunderwaffe, mit der er schafft, die Israeliten aus dem Land herauszubringen. Er bekommt gar nichts, außer eine Zusage, dass eines Tages, nach einer Zeit, sie dort Gott dienen werden. Ich meine, wie oft wollen wir: Gott, beweise mir, dass du stark und herrlich bist und dann werde ich dir vertrauen. Bring mich ans Ziel und dann werde ich dir vertrauen. Gib ein Wunder und dann werde ich dir vertrauen. Aber was Gott hier bei Mose macht, ist, er will seinen Glauben fördern und prüfen. Die Bestätigung davon wird Mose erst haben, wenn er sein Volk gerettet hat. Und Gott handelt mit uns ebenso. Er schenkt uns nicht immer Zeichen, bevor etwas passiert, sondern er will unseren Glauben prüfen. Und Gott schenkt uns Zusagen. Er wird seine Macht zeigen. Und wenn wir ihm vertrauen, dann führt er auch seine Versprechen aus. Im Dienst, in allen Bereichen unseres Lebens. Und ich will euch jetzt schon zwei Anwendungen mitgeben. Die erste ist: Diene Gott, weil er bei dir ist. Gib dich Gott hin. Es lohnt sich, Gott zu dienen. Nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern weil er bei dir ist. Er möchte dich gebrauchen. Es ist nicht so, dass er deine Kraft braucht. Du brauchst seine Kraft. Und eine zweite Anwendung, die ich euch mitgeben will, ist: Diene Gott im Glauben. nicht im Schauen, sondern im Glauben. Das bedeutet, dass wir auf sein Versprechen hin handeln. Wenn Gott gesagt hat, dass er Menschen retten wird, so gehen wir hin und predigen des Evangeliums. So kompliziert und unmöglich es gerade erscheint, hat Gott es versprochen und so gehen wir es hin. Und das ist die Gottes Antwort auf die erste Frage von Mose: Wer bin ich? Gott hat dem Mose aufgezeigt, wie gering und abhängig er ist. Und jetzt kommt die zweite Frage, wo Mose fragt: Was ist dein Name? Und Gott zeigt uns hier in seiner Antwort, dass er von nichts abhängig ist. Und dazu wollen wir die Verse 13 bis 15 ein bisschen genauer betrachten. In 2. Mose 3, die Verse 13 bis 15, lesen wir Folgendes. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: So sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Wir sehen, dass Mose hier eine weitere Frage stellt. Was ist sein Name? Das ist, was wir uns jetzt anschauen werden. Er möchte wissen, was er seinem Volk über Gott sagen soll, der ihn geschickt hat. Und wie stellt er diese Frage? Was ist sein Name? Was soll ich ihm sagen? Wir müssen hier verstehen, dass Mose nicht irgendwie einen geheimen Namen von Gott rausfinden soll. Und wenn er den Namen nennt, dann werden die Kinder Israel sagen, ah ja, stimmt, das ist der richtige Gott. Also als wäre es ein Codewort. Nee, darum geht es hier nicht. Der Hintergrund ist hier, dass Gott das Volk scheinbar 400 Jahre allein gelassen hat. Sie waren versklavt und Gott hat scheinbar nichts getan. Und jetzt kommt ein Mose und sagt, Gott will euch retten. Und sie werden die Frage haben, was ist das für ein Gott? Warum hat er uns vergessen? Was ist sein Charakter? Oder biblisch gesprochen, wer die Frage formuliert, was ist sein Name? Der Name in der Bibel ist mehr als etwas, wie man jemand nennt. Bei dem Namen geht es um den Charakter. Der Name steht für das ganze Wesen. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. In den Liedern, die wir singen, singen wir immer wieder von Gottes Namen. Zum Beispiel: Heilig, heilig, Herrgott allmächtig, würdig ist das Lamm, das da starb, höchstes Lob, Anbetung und Ehre, deinem Namen, Herr, deinem Namen, Herr. Oder: Groß und wunderbar, Herr, sind deine Werke, du bist Gott, der Allmächtige. Lauter Wahrheit und Gerechtigkeit sind deine Wege, o Herr. Wer sollte dich nicht fürchten und deinen Namen preisen? Du allein, Herr, bist heilig, du nur allein. Oder ein anderes Lied: Jesus, mein Erlöser, höchster aller Namen, Gottes Lamm erwählt zu tragen, meiner Sünde Lohn. Und es geht in diesen Liedern nicht nur einfach um den Namen Gottes, sondern es geht um den Charakter, wer dieser Gott ist. Und in 2. Mose lesen wir auch einen Vers, der, denke ich, das auch noch klarer macht. Dort will, dass Gott sein Name auf der ganzen Welt bekannt gemacht wird. Und dort heißt es in 2. Mose 9, Vers 16, dass ich an dir meine Macht erweise, dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Will Gott wissen, dass einfach alle Menschen auf der Welt wissen, wie man Gott nennt? Dass sie einfach alle nur seinen Namen wissen? Sozusagen, dass sie alle seine Telefonnummer haben? Das ist nicht das Ziel Gottes. Er will, dass alle Menschen wissen, was für ein Gott er ist. Wie herrlich und mächtig er ist. Wie gnädig und barmherzig er ist. Er will, dass alle Menschen wissen, wie er retten kann. Und das ist, worum es beim Namen Gottes geht. Der Name Gottes steht für seine seine Charaktereigenschaften, sein Wesen. Es sind mehr als nur ein paar Buchstaben. Der Name Gottes steht für Gottes Charakter. Und der Name erzählt davon, was für ein Gott er ist. Und jetzt ist die Frage, was ist der Name Gottes? Oder anders formuliert, was ist sein Charakter? Jetzt müssen wir hier tatsächlich auch wieder ein bisschen beobachten. Also wir haben jetzt hier gesehen, unsere Frage, was ist sein Name? Und Gott gibt eine Antwort. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du den Kindern Israels sagen. Und im Alten Testament müssen wir immer ganz gut darauf achten, wenn es Wiederholungen im Text gibt. Die Wiederholungen im Alten Testament sind nicht, ups, wir mussten irgendwie den Platz auffüllen und haben die Sachen wiederholt. Nein, also es war ein sehr kostbarer Platz, den Gott hier verwendet hat. Und warum wiederholt er hier Sachen? Schaut her, Gott sprach zu Mose und er sprach und weiter sprach Gott zu Mose. Also dreimal wird gesagt, dass Gott redet. Gott spricht zu Mose, Mose sagt gar nichts, Gott spricht, Mose sagt gar nichts und Gott spricht. Also wir haben sozusagen so eine Dreierstruktur. Gott spricht, ich bin, der ich bin. Und Mose, also es ist keine Antwort von Mose hier zu lesen. Und Gott sagt, so sollst du den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und beim dritten Mal sagt er, so sollst du den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams hat mich geschickt. Und wenn ihr feststellt, ist sozusagen jede Antwort wird ein bisschen länger. Die erste Antwort ist, ich bin, der ich bin. Die zweite Antwort ist, so sollst du sagen, ich bin, der hat mich gesandt. Und dann, so sollst du den Kindern Israels sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaak und Jakobs hat mich zu euch gesandt. Ja, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Okay, hier müssen wir tatsächlich noch weiter beobachten. Das ist etwas tatsächlich, was in der Übersetzung nicht so deutlich zu sehen ist. Und hier müssen wir ein bisschen hier vertrauen. Ich bin nicht der hebräische Experte, aber von vielen habe ich das gelesen, deswegen dürft ihr mir hoffentlich da vertrauen. Das Wörtchen ich bin und der Text hinter dem Wort Herr sind alle miteinander verwandt. Also er sagt, ich bin, der ich bin, wird ein Satz wiederholt, sozusagen es aus zwei Teilen besteht. Dann der ich bin und das Wort hinterher. Wenn ihr das Wort Herr mit Großbuchstaben oder Kapitelchen, also sind nicht ganz große Buchstaben, sondern ein bisschen kleinere Großbuchstaben, in der Bibel seht, steht das Wort Jahwe dahinter. Und Jahwe ist sozusagen eine Form von diesem Wort Ich Bin. Also es ist sehr eng miteinander verwandt. Und ich denke, das ist, was Gott hier auch macht. Er will ihnen den Namen zeigen, erklärt ihn aber. Im ersten Satz von der Erklärung von seinem Namen sagt er, ich bin, der ich bin. Dann sagt er, ich bin, der hat mich gesandt. Und in der dritten Erklärung kommt das Wort Ich Bin in dieser Form gar nicht mehr vor, sondern sagt er seinen Bundesnamen Jahwe. Das heißt, wenn ihr das Wort Jahwe oder Herr in Kapitelchen liest, müsst ihr an diese Stelle denken. Hier ist die Stelle, wo das erklärt wird, was der Name bedeutet. Hier steht, ich bin, der ich bin, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Müssen auch vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund wissen, zum Neuen Testament. Nach der babylonischen Gefangenschaft hat das Volk Israel aufgehört, diesen Namen auszusprechen. Also, sondern sie haben immer es mit einem anderen Sachen ersetzt, also mit Adonai oder mit anderen Worten. Und als wir das Neue Testament geschrieben bekommen haben, haben die Schreiber des Neuen Testaments auch diese Praktik respektiert. Und sie schrieben immer, wenn sie aus dem Alten Testament zitiert haben und das Wort Jahwe vorkam, haben sie immer mit Kyrios, also Herr übersetzt. Das heißt, oftmals im Neuen Testament, wenn ihr das Wort Herr lest, nicht immer, aber vor allem, wenn es ein alttestamentliches Zitat ist, steht sozusagen dahinter der Name Jahwe. Und jetzt sind wir noch nicht viel weiter. Wir haben gesehen, dass hier drei Sachen wiederholt werden. Ich bin, der ich bin, Jahwe hängen miteinander zusammen. Aber was bedeutet dieses Wort? Ich bin, der ich bin. Es bedeutet so viel wie, ich bin der Seiende. Ich bin, der ich existiere. Und das hört sich verwirrend an. Lass uns ein bisschen weiter darüber nachdenken. Was müssen wir über uns sagen? Wir müssen sagen, ich bin, wie ich gemacht worden bin. Ich bin, wie ich geboren bin. Ich bin, wie meine Umstände mich geformt haben. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Er existiert und ist, weil er ist. Er ist die Quelle von allem Sein. Wir Geschöpfe, wir schöpfen nur aus dieser Quelle. Und das Bild von dem brennenden Dornbusch ist so passend bei dieser Selbstoffenbarung Gottes. Gott lebt. Er ist das Licht des Lebens. Gott ist die Flamme, die nicht vergeht. Er brennt und wird nicht leer. Seine Ressourcen sind unerschöpflich. Seine Kraft wird nicht müde. Er gibt und wird nicht ärmer. Er wirkt und wird nicht erschöpft. Er liebt und liebt immer mehr. Und durch die Jahrhunderte brennt die Flamme, ohne zu verbrennen. Gott ist der ewig Seiende. Wir können ihn mit unseren Worten nicht umfassend beschreiben. Gott ist derjenige, der immer war, er ist derjenige, der ist und er ist derjenige, der immer sein wird. John MacArthur in der biblischen Lehre versucht, diese Lehre über Gott zusammenzufassen und sagt, Gott ist von allen Dingen unabhängig. Er genügt vollkommen sich selbst und ist nicht im Blick auf irgendetwas abhängig. Und ist im Blick auf irgendetwas außerhalb seiner selbst nicht abhängig. Und deswegen ist er das ewige, grundlegende Wesen, das die Quelle und die Aufrechterhaltung des Lebens für alle anderen Wesen ist. Gott ist unabhängig und er ist, weil er ist, und deswegen ist er die Quelle für alles, was ist. Als Jahwe ist Gott selbst existent. Das heißt, er hat Leben in sich und aus sich selbst. Gott hat vor allen Dingen existiert und durch ihn existieren alle Dinge. Er ist von nichts abhängig, sondern alles ist von ihm abhängig. Und er handelt, wie er will und tut alles um seiner selbst willen. Und es ist so ein passender Kontrast zum ersten Punkt. Wir haben vorhin gesehen, dass Mose so vollkommen abhängig ist. Und Gott ist vollkommen unabhängig. Mose ist vollkommen unfähig und Gott ist vollkommen fähig. Und ich denke, dieser Kontext, dieser Kontrast zu Mose, zu der ersten Frage, gibt uns so ein klaren Bild auf die Antwort der zweiten Frage. Wer bist du? Ich bin, der ich bin. Wir müssen uns immer darauf konzentrieren, unser Leben zu erhalten. Das ist, womit wir beschäftigt sind, uns am Leben zu erhalten. Gott ist darauf bedacht, Leben zu geben. Und das ist, wer Gott ist. Und ich würde, dass wir tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr uns anschauen, wie der Name Gottes aussieht, indem wir die Verse weiter uns anschauen. Und dort, denke ich, erklärt Gott seinen Charakter noch mehr, wie er, der Selbstexistente, der unabhängige Gott, in unserer Geschichte wirkt. 2. Mose 3, Vers 15, wir werden so ein bisschen weiter in den Text durchgehen und ein paar Aspekte beobachten. Lesen wir. Und weiter sprach Gott zu Mose: So sollst du den Kindern Israels sagen: Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Und das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Und hier sehen wir die erste Anwendung von der Unabhängigkeit Gottes. Er ist, der er ist. Und wie sehen wir das? Wir sehen, dass Gott sagt, ich bin der Herr eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Warum erwähnt er die Väter Abraham, Isaak und Jakob? Er erwähnt sie, weil er ihnen das Versprechen des verheißenen Landes gegeben hat. Er hat ihnen versprochen, dass er sie zu einem großen Volk machen wird und ihnen ein Land geben wird. Und hier stehen sie kurz davor, dass sich das Versprechen erfüllt hat. Sie sind jetzt zu einem großen Volk im Land Ägypten geworden. Und Gott wird sie in das verheißene Land führen. Und was Gott hier sagt ist, Schaut her, das ist, wer ich bin. Ich bin ein ewig treuer Gott der Liebe. Ich habe aus reiner Liebe Abraham das Versprechen gegeben und ich halte mein Versprechen ein. Und Gott liebt uns nicht, weil er uns braucht. Gott hat Abraham, Isaac und Jakob nicht gebraucht in dem Sinne, sondern er hat sie geliebt und ihnen dieses Versprechen gegeben. Er ist ein Gott, der absolut treu ist. Wenn er ein Versprechen gibt, dann kann er es einhalten. Wie ist es oftmals bei uns? Wir geben ein Versprechen und dann kommen die Umstände anders und wir können das Versprechen gar nicht einfüllen. Bei Gott ist es nicht so. Er ist unabhängig von allem. Und weil er, wenn er Sachen verspricht, kann er sie auch erfüllen. Er ist die Quelle von allem. Er ist, der er ist. Und wenn er etwas verspricht, dann hält er es. Das ist, denke ich, der erste Aspekt, den wir von Gottes Charakter in diesen Versen nachsehen können. Gott ist, der er ist. Und er ist ein ewig treuer Gott der Liebe. Und in Versen danach, in Versen 16 bis 17, und wir beobachten hier nur ein paar kleine Aspekte, wir gehen nicht den ganzen Text durch. Er sagte, geh hin und versammel die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens herausführen, in das Land der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Pherezite, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Schaut hier, was Gott von sich selbst sagt. Er sagt, ich habe genau Acht gegeben. Ich will euch aus dem Elend herausführen und in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließt. Ich denke, das ist die zweite Beobachtung, wie wir Gottes Unabhängigkeit sehen, seine Selbstexistenz. Er ist, der er ist, und er ist ein barmherziger und gnädiger Gott. Er hat sein Volk gesehen und er hat Acht darauf gegeben. Er hat sie in dem Elend gesehen und gesagt, ich will euch herausziehen. Ich will euch in das gute Land bringen, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich hatte heute Morgen Psalm 103 gelesen und dort heißt es, und ich fand das so eine schöne Illustration auch von dieser Wahrheit, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Vielleicht kurz hier, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt. Ein Vater erbarmt sich nicht nur über die Kinder, denen es gerade gut geht und bei denen alles im Leben perfekt klappt und die keine Wehwehchen haben, die keine Tränen fließen. Ein Vater erbarmt sich gerade über die Kinder, denen es gerade nicht gut geht, die gerade hingefallen sind, die krank sind und die weinen. Und er erbarmt sich über diese Kinder. Und der Psalmist redet darüber, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Und dann sagt er, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Der Mensch erblüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Wir Menschen, wir sind so vergänglich. Wir können nicht sagen, ich bin, der ich bin. Und Gott erbarmt sich gerade in deiner Selbstexistenz. Weil er vollkommen unabhängig ist und die Quelle von allem Guten ist, gerade deswegen erbarmt er sich über uns. Weil er weiß, wie vergänglich, wie schwach und wie zerbrechlich er ist. Und so heißt es in Vers 17, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über den, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Das ist so ein großer Trost, dass Gott selbst existent ist. Er ist nicht abhängig von uns. Er ist nicht mal heute so und morgen anders. Gott hat keine Gefühlsschwankungen, sondern er ist immer derjenige, der er ist. Und seine Gnade ist immer gleich. Du kannst heute mit guter Laune aufwachen, morgen mit schlechter Laune und unterschiedlich mit deinen Mitmenschen umgehen. Aber Gottes Gnade ist gestern, heute und morgen dieselbe. Er ist, der er ist und er ist unveränderlich. Und er ist, der gerne gibt. Er schenkt gerne Gnade. denen, die ihn fürchten. Das ist, denke ich, der zweite Punkt, den wir gesehen haben, dass er ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Weiter sehen wir, dass er ein starker Gott ist. In Versen 18 bis 20 lesen wir das. Und wenn sie auf dich hören, so sollst du und die Ältesten von Israel zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. So lasst uns nun 3 Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird euch ziehen lassen. Wir sehen hier, dass der König von Ägypten sie nicht ziehen lassen wird, auch durch eine starke Hand. Aber Gott sagt, aber ich werde meine Hand ausstrecken und Wundertaten tun und danach wird euch ziehen lassen. Gott ist, der er ist und er ist ein starker Gott. Es gibt niemand und nichts, das stärker ist als er. Es gibt keine Kraft in diesem Universum, die auch nur annähernd an ihn herankommt. Manchmal wird so gedacht, dass Satan und Gott auf einer Ebene stehen und die miteinander irgendwie ständig kämpfen. Mal gewinnt Gott mehr, mal gewinnt Satan mehr. Das ist nicht so. Gott ist souverän. Seine Kraft ist immer dieselbe und er ist die Quelle für alle Kraft in diesem Universum. Er ist der starke Gott. Und es gibt niemand, der stärker ist als er. Und das wird er beim König von Ägypten zeigen. Wenn man sich die Plagen anschaut, wie er alle Götter niedermacht, alle Götter Ägyptens, und zeigt, ich bin der einzige starke Gott. Und dann sehen wir noch einen Aspekt, der, denke ich, unglaublich wichtig ist, den wir manchmal übersehen. Vers 21 und 22. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht. Sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossen silberne und goldene Geräte und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Es scheint so auf den ersten Blick, okay, warum sollen sie jetzt Ägypten berauben? Aber ich denke, die Erwähnung von den Söhnen und Töchtern ist hier nicht unwichtig. Das Volk war 400 Jahre lang versklavt. Sie haben unter den schwersten Bedingungen gearbeitet und sie haben nichts davon bekommen. Und Gott sagt, wenn ihr auszieht, werdet ihr endlich euren Lohn bekommen, den ihr euren Söhnen und Töchtern geben wird. Also er ist auch ein Gott, der gerecht ist, der Ungerechtigkeit nicht anschauen will und es stehen lassen wird, dass sie ungerecht behandelt worden sind, sondern er ist ein Gott, der absolut gerecht ist. Und ich meine, manchmal denken wir, wir sind die, die gerecht sind. Wir haben den Gerechtigkeitssinn, der alles übertrifft und Gottes Gerechtigkeitssinn, irgendwie funktioniert er nicht immer. Aber Gottes Gerechtigkeit mit unser zu vergleichen ist, wie die Sonne mit einem Kerzenschein zu vergleichen. Er ist der absolut Gerechte, er ist, der er ist. Und ich würde das hier abschließen, indem wir kurz zu Johannes springen. Wir werden nicht alles betrachten können, aber ein, zwei Gedanken. In Johannes 8 spricht Jesus dasselbe Thema auf. Dort heißt es, Vers 12 und dann am Ende von Johannes 8, die Verse 58 und 59. In Vers 12 sagt, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus spricht von sich, ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin das Licht dieser Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann kommt so eine hitzige Diskussion mit den Pharisäern. Und am Ende sagt Jesus Folgendes, 58. Ehe Abraham war, bin ich. Und es ist nicht hier einfach nur schlecht übersetzt, dass die Übersetzer deutschen Übersetzung nicht wussten, wie man einen grammatischen Satz formuliert. Nein, es ist eine bewusste Anspielung auf 2. Mose 3. Die griechische Übersetzung vom Alten Testament, die Septuaginta, übersetzt das Ich bin, der ich bin, mit derselben Formulierung wie das Bin ich. Und was Jesus sagt, ich bin, der ich bin. Ehe Abraham war, bin ich. Ich bin Jahwe, ich bin Gott. Und was denkt ihr, haben die Pharisäer es verstanden? Sie haben es ziemlich gut verstanden. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Sie haben verstanden, dass er sich gerade zu Gott gemacht hat und sie wollten ihn töten. Und was wir in Jesus sehen, ist dieses Ich bin, der ich bin, Fleisch geworden. Jesus zeigt uns, wie Gott ist, wie heilig er ist. Er zeigt uns seine heilige Liebe so sehr, dass er Mensch geworden ist für Menschen, die ihn verachtet haben. Er zeigt uns seine Gerechtigkeit so stark, dass er nicht das Kreuz umgehen kann, sondern am Kreuz bestraft werden wird, weil er gerecht ist. Und wir sehen, Gottes Eigenschaften, Gottes Name in Jesus Christus so herrlich, als er auf der Erde gelebt hat. Was ist die Anwendung davon? Erstens, stütze dich auf den Herrn. Also Jahwe, stütze dich auf Jahwe. Er ist der Einzige, der unwandelbar in den Stürmen der Zeit steht. Stütze dich nicht auf deine Umstände, auf deine Investitionen, auf deine Fähigkeiten. Diese alle kommen und gehen. Dein Geld kann heute da sein, morgen nicht da sein. Deine Kraft kann heute da sein, morgen ist alles davon weg. Deine Freunde können heute da sein, morgen sind sie nicht da. Der Einzige, der ist, weil er ist, ist Gott. Stütze dich auf ihn. Und wenn du heute herausgefordert bist, dich auf den Herrn zu stützen, dann will ich dich ermutigen, schätze den Herrn. Es geht Hand in Hand. Du kannst dich nicht auf den Herrn stützen, wenn du ihn nicht schätzt. Beschäftige dich mit den Eigenschaften Gottes. Die Eigenschaften Gottes sind nicht trockene Formulierungen über Gott. Es ist nicht wie in Mathe, dass es da ein paar Definitionen gibt, die so trocken sind, aber man sie auswendig lernen muss, damit man die spannenden Aufgaben machen kann. Nein, Gottes Eigenschaften ist die Grundlage für unser ganzes geistliches Leben. Wie kannst du die Eigenschaften Gottes studieren? Nimm dir ein Buch über die Eigenschaften Gottes. Es gibt genug. Tobi kann euch ein paar empfehlen. Nimm sie und lies sie nicht nur durch, schlag die Bibelstellen nach. Lies nur nicht nur die Wahrheiten, die über Gott geschrieben sind, sondern schlag die Bibelstellen auf. Guck, was steht denn eigentlich über Gott? Und ich kann euch empfehlen, schreibt die Wahrheiten aus den Bibeltexten heraus. Wir gehen mit der Gemeinde gerade, haben wir so einen Kurs, die Eigenschaften Gottes, wo wir das Arbeitsbuch von Paul Washer durchnehmen. Und ich bin jedes Mal so erstaunt und ermutigt, wie viel in einer Eigenschaft Gottes ist. Wenn man einfach nur die Stellen durchgeht, die über diese Eigenschaft Gottes reden. Die sind nicht theoretisch, die sind nicht langweilig. Gottes Eigenschaften ist das, was uns durchträgt durch das Leben, was uns ermutigt, was uns stärkt. Und so will ich euch ermutigen, schätze den Herrn. Nimm dir Zeit zum Nachdenken über die Eigenschaften Gottes. Wer er ist. Erinnert ihr euch an die Challenge von Wesley und Whitfield? Wenn er Predigt den Menschen kleiner und Gott größer machen kann? Ich denke, wir konnten heute entdecken, wie gut es ist, dass wir gering und abhängig sind von Gott. Die zweite Wahrheit war, und sozusagen, die eine hat uns unsere Abhängigkeit gezeigt, die zweite hat uns gezeigt, wie herrlich Gott ist. Dass er das Leben in sich selbst, er ist, der er ist. Und das sollte euch für alles in eurem Leben motivieren. Für den Dienst in der Gemeinde, wo es herausfordernd erscheint. In der Erziehung der Kinder, wo man denkt, wie soll das weitergehen. In eure Ehen, auf eure Arbeitsstellen voranzugehen, weil Gott ist, der er ist. Lasst uns diesen Gott noch im Gebet anbeten. Ich würde ermutigen euch, oder steht ihr auf? Ja doch. Mit mir aufzustehen. Und ich bete zu unserem Gott. Herr, ich danke dir, dass du bist, der du bist, Herr. Deine Vollkommenheit ist so groß, dass wir sie nicht begreifen können, weil wir vergänglich sind. Wir kommen und gehen, Herr, aber du bist, du bleibst und das ist, wer du bist, Herr. Und wir danken dir dafür, dass du dich so geoffenbart hast im zweiten Buch Mose und der ganzen restlichen Schrift. Danke dir, Herr, dass du nicht ein Gott bist, den wir irgendwie nur erraten müssen oder erahnen können, sondern dass wir genau wissen dürfen, wie dein Charakter ist, wer du bist. Danke dir, Herr, dass du uns dich offenbart hast und bitte dich, Herr, dass wir diese Offenbarung nicht wenig schätzen und sie links liegen lassen, sondern dass wir deine Selbstoffenbarung schätzen, dass wir dich erkennen und mehr erkennen, wie abhängig wir von dir sind. Danke dir, Herr, für diese Zeit in deinem Wort. Amen.